Schwester, ihr dürft euch bitte setzen. Danke für eure Liebe. Ich bin mir überzeugt davon, dass der Herr für uns heute Morgen etwas in seinem Worte hat. Wir werden, so Gott will, über das Thema predigen, das wir in Irland gepredigt haben. Ich habe eine Bürde, das hier in Österreich zu predigen. Und die ihr dort wart und es gehört habt, ihr könnt mir gerne natürlich mithelfen, mit der Sprache wie auch anders, auf andere Weise auch. Ich freue mich, dass Bruder O'Shea in unserer Mitte ist. Vertraue, dass der Herr ihn schnell völlig wiederherstellen wird, körperlich und heilen wird. Ich schätze ihn wirklich als Mitapostel und wünschte wieder, dass auch andere Apostel hier heute Morgen sein könnten und möchte damit Bruder Ray besonders Anerkennung schenken für das, was er für uns ist und getan hat, wie auch die anderen Hauptapostel, Bruder Hargrave, Bruder Steve, Bruder Randy. Ich schätze die Brüder so sehr. Und sage das nicht nur, weil es eine Gewohnheitssache ist oder weil es, natürlich sage ich es, weil es angebracht ist, weil es ist wirklich, wirklich angebracht. Wir können nicht zu hoch schätzen, was Gott für uns in dieser Zeit durch diese Männer bereitet hat und getan hat. Amen. Ich weiß, dass es etwas später ist. Wir werden mit Gottes Hilfe nicht länger predigen, als wir sollen. Zur gleichen Zeit möchte ich, dass dies uns zum Segen wird und es wird ein wenig Zeit dazu brauchen, um das zu machen. Wir haben schon zum Teil einen Grund gelegt heute Morgen. Manches werden wir schneller betrachten können. Wir haben schon gelernt, nicht, dass wir es vorher nicht wussten, dass wir in unserer Zeit mit anderen Zeiten Parallele, sehr klare Parallele sehen. Mit der Zeit der morgenzeitlichen Gemeinde. Und wir werden es heute Morgen weiter sehen in der Schrift. Wir haben auch bestätigt, dass das Gesetz gut und heilig und gerecht ist. Und das, was Gott gibt, immer, immer gut ist. Und was Gott gibt, was Gott mit seinem Finger geschrieben hat, das war gut. Und natürlich hatte es Einschränkungen gemäß der Zeit, in der es gegeben wurde. Und das Gesetz sollte nur so lang währen, bis es durch das Evangelium ersetzt werden würde. Und da war es schwierig. Gott ändert sich natürlich nicht, aber für manche Menschen war es sehr schwierig, sich diese Änderung anzupassen. Weil es war nicht Gott, der sich geändert hat, aber er musste seine Handelsart mit den Menschen ändern, weil Menschen Zeit brauchen. Und er konnte sie nicht vom Sündenfall zum Licht des Evangeliums in einem Schritt führen. Und so musste das Gesetz für hunderte Jahre sein Wirken in der Erde oder auf der Welt haben, bis der Herr durch seine Propheten und durch den Verlauf der Zeit weiterarbeiten konnte. Und Geschwister, bei uns ist es nicht viel anders. Natürlich hatten wir nicht die 10 Gebote in Steine eingraviert. Wir hatten keine Bundeslade, sozusagen physische. Aber auch wir brauchten Zeit. Und als der Herr uns von dem Abfall, von dem letzten Abfall herausgeführt hat, konnte er das auch nicht auf einmal und in einem Schritt machen. Amen. Einfach weil wir als Menschen nicht fähig sind, solch einen großen Schritt zu machen. Und die Prinzipien, die wir jetzt predigen, die waren so sehr ein Thema, so ein solch großes Thema zur Zeit des Apostel Paulus und Petrus, dass sie kapitelweise und briefweise damit im Neuen Testament verhandelt haben oder sagen wir verhandelt und haben dies adressiert und haben mit Mächten der Finsternis gekämpft, die wirklich so wie wir es in Offenbarung 12 sehen, der Drache, der große feuerrote Drache, wollte die Gemeinde in ihrer Kindheit, in its infancy, verschlingen und wollte das Christentum mit dem Judentum irgendwie zusammenbringen und es dadurch ein Teil von dem fünften Tier machen. Fünf, ja? Yes. Aber Gott sei Dank, es gab einen Mann, der Paulus hieß und einen Mann, der beides verstand, einen Mann, dessen Kultur nicht so eingeschränkt war, dass er nicht Juden und Griechen beide berühren konnte. Und hat durch den Geist Gottes und durch das Schwert des Geistes konnte er die Gemeinde von diesem Tod retten, von diesem Verschlingen, von diesem Incorporation. Wir sagen einfach Verschlingen. Auf Hand des fünften Tieres. Und so schrieb er im Philipperbrief an die Heiligen. Wir werden es kurz lesen, Philipper 3. Brother, can you find me the song Who Will Suffer with the Savior? I thought I might need to read that in German, a little part of it. We have that, don't we? Yes. Philipper 3. Sehr wohl bekanntes Wort. Hier heißt es im Vers 4, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wir überspringen das nächste Teil, Vers 5. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Dies ist Philipper 3, Vers 5. Im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber dann sagt er, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Oder ich denke, Luther heißt es vielleicht für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich habe alles aufgegeben, sagt er. Und ich achte es für Dreck oder ich achte es für etwas Verwerfliches. Dieses Wort Dreck im Griechischen nimmt Bezug auf die Teile eines geschlachteten Tieres, ob es ein Rind oder Schaf ist, diese Körperteile, die wirklich zum Essen oder als Essware nicht verwendbar sind. Es ist nicht die Kotelett nicht Filet, nicht Schnitzel, aber vielleicht die Eingeweide, vielleicht solche Teile, die nicht gedacht sind oder nicht zum Essen gedacht sind, die man dann einfach wegwirft oder verbrennt oder zum Müll bringt. Und Paulus sagt, diese Dinge, die mir früher als gut erschienen und die wertvoll waren, die habe ich jetzt verworfen als Verlust. Es war nicht das sündhafte Leben unbedingt, obwohl er spricht vom Verfolgen der Gemeinde. Ich verstehe, das war damit zum Teil verbunden. Aber es war nicht, dass Paulus ein Hurer war oder dass er jede Nacht sich betrunken hat und dass er, wer weiß, mit Drogen sich abgegeben hat. Nein, er war ein guter Mann. Aber er musste das Gute für Dreck achten, um Christus zu gewinnen. Und das fiel den Heiligen im Neuen Testament. Oder ich meine, zur Morgenzeit nicht leicht. Nicht leicht. Wir singen das Lied, dieser Welt, ich gänzlich starb. Auf Englisch heißt es, to this world I'm crucified. Ich bin dieser Welt gekreuzigt. Und ich habe den Heiligen in Irland gefragt, ich habe gesagt, wissen wir, von welchem Schriftwort das stammt, dieses Lied, diesen Liedervers? Das kommt doch von Galater 6. wo Paulus sagt, ich bin der Welt gekreuzigt. Und wir singen das Lied, dieser Welt, ich gänzlich starb. Und vielleicht denken wir an die Vergangenheit und denken vielleicht an entweder unsere Vergangenheit oder der Vergangenheit anderer Menschen und denken, oh Gott sei Dank, ich bin nicht mehr in der Sünde. Ich gebrauche nicht mehr Drogen, ich trinke nicht mehr, ich rauche nicht mehr. Ich bin nicht mehr ein Ehebrecher. Ich bin tot der Welt. Ich gehe nicht, sag mal, ins Kino oder trinken in der Kneipe. Is that Kneipe, is that the best word to say, brother? Aber vielleicht waren wir diesen noch nie lebendig. Vielleicht haben wir nie in diesem gelebt. Und ich sage nicht, dass wir in einem Sinne, wenn wir tot der Sünde sind, sind wir allen Sünden tot, nicht wahr? Aber spricht Paulus von Kneipen, wenn er sagt, ich bin der Welt gekreuzigt? Nein. Er spricht viel lieber oder viel mehr von seiner Vergangenheit, die gut war, die gerecht war, dem Gesetz nach, und sagt, ich bin der Welt, dem jüdischen Zeitalter, der jüdischen Welt bin ich gekreuzigt. Und wir fragen uns vielleicht, aber was hat uns das zu sagen? Was sind wir? Welchem System oder welcher Welt sind wir gestorben? Oder welchem System gegenüber sind wir gekreuzigt? Und ich denke, wir müssen auch nachvollziehen, dass auf ähnliche Weise wie Paulus würde die rechte Auslegung dieses Liederverses sein, dass wir solchen Dingen gestorben sind. Gestorben sind, die in unserem Leben früher als positiv und gut angesehen wurden. Und in einem Sinn ist das viel schwerer, als das Böse zu verwerfen. Welche Welt? War es die Kneipe zu Tarsus? Nein, ich denke nicht, dass Paulus dorthin ging. Auf Englisch heißt es, to this world I'm crucified, all its follies, all ihre Torheit der Welt, habe ich diese Torheit der Welt habe ich verleugnet. All its follies I've denied. Christ is mine evermore to be. Welche Torheit meinen wir damit? Und wenn es mehr war als das vergangene Leben in der Sünde, was, wenn es unser Vergangenes, unsere Vergangenheit in der Wiederherstellung ist? Macht das Sinn? Ich glaube, ja. Müssen wir irgendwann, irgendwo sich mit unserer Vergangenheit in der Wiederherstellung zurechtfinden und sagen, und ich meine nicht, dass wir der Erlösung gekreuzigt sind oder der Führung des Geistes Gottes oder der Wahrheit. Es sind Dinge, die für immer wahr sind. Aber manchen Dingen unserer Vergangenheit in der Wiederherstellung müssen wir jetzt gekreuzigt sein, die wir damals umarmt haben, aber die Gott für unsere Zeit als nicht mehr gültig erklärt hat. Geschwister, dies waren nicht nur Menschensatzungen, mit denen die Juden oder die jüdischen Christen umgingen. Es waren Gebote Gottes. Und wenn man einem Gebot Gottes absterben muss, kann es einem sehr, sehr schwer fallen, das zu machen. Von welcher Torheit reden wir? Wir können sagen, die Torheit die Torheit, neuen Wein, wie Jesus sagt, in alte Weinschläuche einzufüllen. Wo dann der alte Weinschlauch, ja, wo der alte Weinschlauch dann zerreißt und der neue Wein wird verschwendet. Das hat mehr mit unserer Zeit zu tun, als wir vielleicht uns vorstellen können. Wo wir es versucht haben, in unserer Menschlichkeit neuen Wein irgendwie in das Alte hineinzupressen und es dort versuchen zu behalten und zu bewahren. Und es funktioniert einfach nicht. Und darum hat Paulus gesagt, oh Galater, oh, wie heißt es auf Deutsch, oh foolish Galatians, oh unverständige Galater. Und ich habe den Heiligen gesagt, auf Englisch heißt es foolish oder törichte Galater. Was ist ein Tor oder ein Narr? Wir haben immer doch gesagt, in Psalm heißt es doch, der Narr oder der Tor hat gesagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und so kam diese Definition von Torheit und Atheismus zusammen. Und waren schnell zu sagen, oh, ein Tor ist ein Atheist. Stimmt das? Natürlich, natürlich. Aber sind alle Toren Atheisten?
Nein.
Sind manche von uns töricht gewesen, zumindest? War es nicht der Psalmist im 73. Psalm, der gesagt hat, ich war wie ein Tier vor dir? Als ich den Erfolg der Gottlosen gesehen habe und als ich angefangen habe zu fragen, ob es sich lohnt, wirklich Gott zu dienen, dann war ich wie ein Tier, bis ich ins Heiligtum kam. Und dann habe ich gesehen, oh ja, es lohnt sich. Oh ja, am Ende gewinnen doch die Gerechten. Der Erfolg der Gottlosen ist kurzfristig. Aber als ich durch diese Gedanken mich hindurch gequält habe, dann war ich doch, habe ich später gesehen, war ich wie ein Tier. Ich war so unverständig. Geschwister, da hat Paulus gesagt, oh unverständige Galater. Warum könnt ihr nicht mit mir weitermachen? Warum müsst ihr das verlieren, was ich in euch aufgebaut habe? Und ich denke, heute müsste Bruder Ray manche von uns vielleicht dieselbe Frage, an uns dieselbe Frage richten und sagen, warum können wir nicht das, was in der vergangenen Zeit der Wiederherstellung aufgebaut worden ist, warum können wir die Essenz nicht bewahren? Aber die Neuheit des Geistes, is that right? Umarmen. Ohne unsere Vergangenheit sind wir nichts. Ich verwerfe sie überhaupt nicht. Das ist, was uns hierher gebracht hat. Und vielleicht würde jemand sich fragen, ja, was hätte denn anders sein sollen in unserer Vergangenheit? Was hätten wir ändern sollen? Überhaupt nichts ist. Sollte nicht nur so sein, es musste so sein. Ja. Gott hatte keinen anderen Weg, keine andere Wahl sozusagen, uns hierher zu bringen, als nur auf dem Weg, auf dem er uns geführt hat. Es ist nicht, dass wir einen anderen Weg wollten oder brauchten oder hätten haben sollen. Es ist nicht, dass Bruder Lane irgendetwas anders hätte machen sollen. Er hat alles richtig gemacht. Sogar wenn es nicht richtig erschien, war es doch notwendig. Also gibt es viel mehr törichte Menschen als nur Atheisten. Und dann sagt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, und vielleicht fragt sich jemand, ja Bruder, was meinst du genau? Was ist es in unserer Vergangenheit, dass wir verleugnen müssen oder vielleicht nicht verleugnen, aber dem wir gekreuzigt sein müssen? Ich denke, es ist vieles, Geschwister. Vieles, das für die Zeit eingehalten werden musste, aber unter welchem wir nie die gesamte oder die ganze Welt erreichen könnten. Und gibt es Leute, die dies jetzt ausnutzen möchten und sagen, oh gut, jetzt können wir machen, was wir immer wollten. Und oh Geschwister, das meine ich überhaupt nicht. Wenn das die Einstellung ist, dann bist du überhaupt nicht ein Teil von dieser. Wenn du dich freut, oh jetzt habe ich ein bisschen mehr Freiheit, gut, das ist, was ich immer wollte. Oh, dann bist du schon auf dem Weg raus, wenn nicht schon draußen. Wenn wir müssen das haben, was uns hierher gebracht hat. Wir müssen den Geist, die Bürde, die Übergabe, die Heiligkeit, die radikale Übergabe, die uns bis hierher gebracht hat, müssen wir auch zukünftig haben. Von hier an wird es nur ernster und strenger. Der Preis steigt. Ist es, wenn es jetzt leichter wird, dann würden manche Leute heute Morgen hier sein, die uns in letzter Zeit verlassen haben. Weil dann war doch der Anstoß beseitigt, nicht wahr? Jetzt wird es doch lockerer und leichter und besser. Nein. Ja, es wird besser, aber nicht für fleischlich gesinnte Menschen. Für die ist es heute schwerer, ein Teil der Gemeinde zu sein, als es damals war. Wenn es damals schwer war, wenn der Preis damals hoch war, ist er nur noch höher. Heute. So, ich ruhe in dieser Gewissheit, weil ich weiß, es ist so sicher, weil es würde mich so stören, wenn jetzt Leute sich wieder hineinschleichen würden und sagen, oh, jetzt sind wir wieder hier, jetzt hat sich geändert, jetzt sind wir auch ein Teil der Gemeinde Gottes. Das könnte ich nie leiden. Ich würde die Menschen mit einem Stoß hier rausstoßen. Weil das sind Verräter. Das sind Leute, die in der wahren Definition der Fleischeslust leben. Fleischeslust ist nicht nur Ehebruch und Hurerei. Ist es dem Fleisch gemäß... Sorry, say it again, brother. Ist es unbedingt, Gesetzlichkeit kann Fleischeslust sein. Warum? Weil es dem Fleisch angenehm ist. Und es ist angenehmer, sich der Vergangenheit weiterhin anzupassen, als mit den Aposteln in ein neues, uncharted, unbekanntes Gebiet hineinzuwagen. Und so haben viele Gruppen, das heißt Benennungen oder Gemeinden, ob es die Mennoniten oder Baptisten oder andere, besonders diese, die sogenannt konservativ sind oder waren oder behaupten es zu sein, haben gesagt, wir wagen uns das nicht. Dieser Bruder Ray natürlich gepredigt, ich glaube sogar hier, es ist zu gefährlich, uns in dieses Gebiet hineinzugeben oder zu begeben. Wir wissen nicht, wie mit der Welt fertig zu werden. Und bei Welt meine ich nicht nur Sünde, aber Kulturen und Gebräuche und alles, das mit der gesamten Menschheit zusammenhängt. Mit dem fühlen wir uns nicht wohl. Wir werden einfach hier einen Grenzpunkt stellen, einen Grenzzaun bauen. Hier sind wir sicher, hier bleiben wir konservativ. Und so bleiben wir Gott angenehme Christen. Da haben sie sich komplett unrelevant gemacht, haben nicht die kleinste Chance, die Welt zu gewinnen und sind Babylon durch und durch. Wollen wir dasselbe machen, Geschwister? Gott bewahre uns davor. Dann können wir heute Schluss machen. Dann haben wir keine Hoffnung, die Welt zu gewinnen. Dann wird die Prophetie nie erfüllt werden. Was wir machen, ist schwerer, als das Alte einzuhalten. Schwerer fürs Fleisch. Galater 3. Wir lesen von Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wie? Indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ich glaube, das ist in 5. Mose. Ich weiß es nicht genau. Ja, 5. Mose 21. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Natürlich wurde das in Christus erfüllt, nicht wahr? Weil er hing am Holz, am Kreuz. Oh, Brother. Ja, ich wollte ein bisschen, okay. Vers 10. Denn alle, die aus den Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir haben Vers 13 schon gelesen, nicht wahr? Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Okay. Paulus sagt, Christus ist zum Fluch geworden. Wie ist Christus zum Fluch geworden? Sagst du, am Kreuz? Natürlich, das ist offensichtlich, nicht wahr? Vom Zusammenhang ist Christus am Kreuz zum Fluch geworden. Aber fängt das vielleicht schon vorher an? Fing es vielleicht schon da an, als er mit Sündern und Zöllnern gegessen hat? Und sie haben gesagt, Johannes hat einen Teufel, weil er fastet. No, ja. Und Jesus ist ein Weinsäufer, weil er isst und trinkt. Fluch, verflucht, abgewandt, thrust away. That the people rejected him. Verworfen von den Menschen als Verfluchter. Hat einen Teufel. Es kommt eine Frau zu ihm, die in der Stadt den Ruf hat, dass sie nicht eine gute, dass sie eine schlechte Frau ist und fängt an, seine Füße zu küssen und mit ihren Tränen zu waschen und zu salben. Verflucht. Er geht mit den Jüngern durchs. Und Geschwister, ich möchte gleich hier sagen, dies haben andere Apostel mir geholfen zu verstehen. Dies ist nicht nur von mir. Dies habe ich von anderen so viel Hilfe bekommen. Ich möchte einfach Anerkennung schenken. Bruder Patrick hat dies erwähnt, Junior. Er ging mit den Aposteln, mit den 12 Aposteln durchs Kornfeld. Nicht fast Mais gesagt. Es gab den Mais damals nicht. Das gab es in Nordamerika. Dies war Getreide, ja. Auf Englisch, corn is more deceptive, because it means maize so much to us. Anyway. Ging durchs Getreidefeld am Sabbat. Und er hätte den Jüngern sagen können, wisst ihr, lieber nicht. Schauen hier Pharisäer auf uns. Wir hüten uns ein bisschen. Hier ist nicht wirklich verkehrt, aber lass uns es nicht machen. Nein, er hat sich geweigert zu sagen, nicht das machen. Am Sabbat. Er wusste, sie würden sich dran stoßen. Er wusste, es war verkehrt, das zu machen. Aber er wusste, dass er müsste einen Stand einnehmen und selbst den Fluch auf sich nehmen, um die Heiden zu retten. Um zu zeigen, dass dies war nicht mehr notwendig einzuhalten in der alttestamentlichen Form. So wurde er zum Fluch. Geschwister, Jesus hat ein wenig in dem Kelch für uns gelassen. Wenn ich sage uns, ist es hauptsächlich die Apostel. Hauptsächlich die Hauptapostel, dann die anderen Apostel und ihr in uns. Aber der Kelch wurde nicht ganz ausgetrunken. Das ist ein Gedanke, der schwer ist, überhaupt zu begreifen, dass Jesus für uns ein wenig von seinem Kelch übrig ließ. Das lesen wir, werden es jetzt erst nicht aufschlagen, aber Kolosser 1, Vers 24, glaube ich, ist es, wo Paulus sagt, ich nehme jetzt das, was übrig blieb von den Leiden Christus, Leiden Christi. Wir haben einen Teil zu tun. Brother, do you have that song there? Bruvana schrieb, I should have looked it up in German before I got up to preach. Wer will mit dem Heiland leiden? Wer nimmt das Kreuz und trägt sie nach? Auf Englisch heißt es, who will suffer with the Savior? Take the little that remains. Nimmt das wenige, das übrig bleibt. Of the cup of tribulation, von dem Kelch der Trübsal, Jesus drank in dying pains. Das, was Jesus in seinem Todesschmerz trank. Und dann heißt es, nicht Herr, wir schätzen hoch dein Leiden, aber Herr, wir nehmen teil an deinem Leiden. Lord, we fellowship thy suffering, die Gemeinschaft seiner Leiden. Was bedeutet das? Dass wir erschossen werden? Vielleicht. Dass von uns übel geredet wird, über uns übel geredet wird? Oh ja, das passiert schon. Ich wünsch, es wird mehr über mich gesagt, als was im Moment ist. Weil ich möchte mitleiden. Ich möchte mitleiden. Aber es ist mehr als nur das. Das Leiden schließt ein Fluch zu werden. Und im zweiten Kapitel, Galater 2, sagt Paulus in Vers 20, im Kapitel 3 sagt er, Christus ist zum Fluch geworden, weil er am Kreuz hing. Aber dann in Vers 20 von Kapitel 2 sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Paulus musste auch zum Fluch werden. Er musste den Fluch annehmen, dass es so aussah, dass er das Gesetz völlig verworfen hat. In einem Sinne hat er. In anderen Sinne hat er es erfüllt, nicht wahr? Aber er wurde verfolgt, weil er gesagt hat, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen. Und das war ein großes, that was a big no-no. Das war ein Tabu dadurch gebrochen, das ihm viel Verfolgung kostete. Er wurde zum Fluch. Geschwister, wir werden zum Fluch. Bruder Ray ist zum Fluch geworden. Bruder Steve ist zum Fluch geworden. Warum? Weil sie haben erkannt, wir müssen manches annehmen, das wir bisher nicht angenommen haben. Aber wenn wir es nicht annehmen, werden wir die Welt nie erreichen. Und wenn wir, ich spreche jetzt für Sie, wenn Sie, die Apostel, nicht willig sind, auch am Kreuz mit Christus zu hängen und dort gequält zu werden und dort sozusagen gestreckt zu werden zwischen Himmel und Erde, bis Sie die Heiligen und die Welt verbinden. Wir kennen doch das Schriftwort in Offenbarung 10, wo es heißt, Engel hat einen Fuß auf dem Land und einen Fuß auf dem Meer. Er hat die beiden überbrückt, er hat sie verbunden. Nur so kann die Welt gerettet werden. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist nicht, diese Kreuzung ist nicht nur ein oberflächliches Verleugnen des Fleisches. So im Sinne von, oh, ja, mir gefällt dieser Kuchen so sehr, aber ich kreuzige mein Fleisch jetzt erst nur ein Stück anstatt drei Stücke, weil ich bin gekreuzigt, ich bin ein Heiliger. Sorry, vielleicht ist das nicht das beste Beispiel. Oder wie wir schon gesagt haben, okay, meine Frau stört mich so sehr, jeden Morgen ist das Frühstück spät und dann verbrennt sie noch das Toastbrot. Aber ich bin ganz still und sehr geduldig. Ich hänge am Kreuz. Nein. Und es ist gar nicht, was wir vorher gesagt haben. Oh, ich hänge am Kreuz. Die Welt, das Vergnügen der Welt, dem bin ich ganz gestorben. Und ich möchte kein weltliches Vergnügen haben. Wenn das ist, mit Christus gekreuzigt zu sein, dann hat Paulus das schon als Pharisäer erlebt. Er musste nicht ein Christ werden, um mit Christus gekreuzigt zu werden, wenn das ist wahr. Oder wenn das es hieß, gekreuzigt zu sein. Und diese Dinge, die hat er schon als Pharisäer abgelegt. Aber dies hat alles zu tun mit dem Anstoß des Kreuzes, mit der Versöhnung. Weil Versöhnung ist ein Prozess oder ist ein Unternehmen, das wirklich schwierig sein kann. Versöhnung meine ich jetzt nicht nur persönlich mit Gott versöhnt, aber die Welt muss versöhnt werden. Geschwister, wir müssen Menschen zusammenbringen, die von Zeitaltern her stark, stark Feinde sind, gegeneinander, die einander hassen, die einander verachten. Zum Beispiel Juden und Griechen, nicht wahr? Das wurde von Kindheit an in sie geprägt, immer wieder, das sind die Heiden, das sind die Heiden, wir sind die Juden, die sind unrein, wir sind rein. Sie essen Schweinefleisch, wir essen nicht Schweinefleisch. Das wurde so tief in sie hineingeprägt. Das war ein furchtbar schweres Ding, dies auf einmal zu erkennen. Oh, das sind unsere Brüder und Schwestern. Die lieben wir, die begrüßen wir mit heiligem Kuss. Ich soll einen schmutzigen Griechen einen Kuss geben, der zum Frühstück Speck gegessen hat? Still, Geschwister, dies ist Wirklichkeit, Wirklichkeit. Und Paulus hing am Kreuz, gesagt, ich hänge hier, bis ich beide zusammenbringe. Und so wie Christus in Epheser 2, hieß es, dass Christus hat die Wand, diesen Zaun der Trennung niedergerissen. Und in Kolosser 2 oder 1 sagt es, dass er hat diese Mächten, I can't think of the words now. Ich schaue mal ganz schnell, Entschuldigung. Wo ist es jetzt? Where it says, er hat sie, anyway, I'm sorry, brother. He made a show of them openly. Vers 15? Oh, yes. Von Vers Kapitel 2. Thank you. Wo er die Herrschaften, Kolosser 2, 15, und Gewalten, dies war nicht nur der Teufel in dem Sinne von, oh, einem satanischen Geist in der Himmelswelt. Dies war ein jüdisches System. Das waren die Herrschaften. Das waren die Gewalten. Er hat sie entwaffnet. Er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben oder an dem Kreuz. Und jetzt sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und in 2. Korinther sagt er, wir zerstören, pulling down of strongholds. Ja, sorry, brother, I should have checked these scriptures. Aber dass wir diese Systeme, die in dem Sinn der Menschen aufgebaut sind, dass wir die herunterreißen und zerstören. Oh ja, er sagt, Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Amen, Amen. Und jetzt im Galaterbrief sehen wir, wo Paulus Petrus ermahnen musste, nicht wahr? Und sagt, Petrus, das ist nicht richtig. Du kannst nicht so machen und dann heucheln und so machen, wenn die Juden erst kommen. Und dann, ein paar Verse später, sagt er, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und es ist fast, als ob er Petrus zuruft und sagt, Petrus, ich hänge am Kreuz. Komm, stell dich zu mir. Häng mit mir auch am Kreuz. Weil so nur können wir die Welt gewinnen. Petrus starb den physischen Tod am Kreuz. Von der Geschichte lernen wir, dass er mit dem Kopf runter gekreuzigt wurde. Ich denke, in einem Sinne war es schwerer für Petrus, mit Paulus gekreuzigt zu werden, in diesem Sinne, als physisch gekreuzigt zu werden, in seinem physischen Tod. Ich bin nie gekreuzigt worden, physisch. Ich glaube, es muss schrecklich gewesen sein. Und ich möchte es nicht unterschätzen und sagen, oh, das mache ich nicht. Aber ich denke, dies in einem Sinne war schwerer, so gekreuzigt zu werden und diesem abzusterben, das so ihn geprägt hatte, so viele Jahre lang. Aber es musste sein. Wisst ihr, wir müssen die Welt erreichen. Aber nur wenn wir die Nägelmale in unseren Händen haben, können wir die Welt retten. Es ist ein Preis zu zahlen, unbedingt. Ohne einen Preis werden wir die Welt nicht gewinnen. Wir leben in einer neuen Welt. Dies ist ein neues geistliches Zeitalter. Und wann immer zwei Ströme zusammenkommen, gibt es Turbulenz im Wasser oder in der Luft, wie immer. Nicht wahr? Wir müssen Geschwister, es kann uns, wenn das Wasser so schäumt und die Strömung so stark ist, kann es einem sehr intimidating, einschüchtern, ja, dass man denkt, oh, wie komme ich da durch? Werde ich umkippen in meinem Kanu oder Kajak? Werde ich ertrinken? ganz kurz sagen, es gibt sogar Strömungen, wo man mit der Schwimmweste ertrinkt. Weil man kommt unten drunter wenn das Wasser so über die Steine schnell fließt, es fließt runter und dann bleibt man dort und man kommt so in einen Wirbel rein. Und man muss da rauskommen, dass die Schwimmweste einen überhaupt retten kann. Ich habe wirklich vor dem Angst. Mein Bruder ging, er mochte es so sehr, aber sie sind Whitewater-Canoeing gegangen im Fluss. Und das Wasser war, sag mal, Whitewater-Canoeing. Wildwasser. Ja, Wildwasser-Canoeing. Manchmal umgekippt und durch große Ströme durch. Es war ganz spannend. Ich habe Fotos gesehen. Aber ich habe ein bisschen Angst, das zu machen, weil ich denke, was, wenn ich da unten drunter bleibe und ich komme nicht raus? Und so gibt es für uns Gefahren. Weil hier kommen mächtige Ströme zusammen. Die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart. Und alles wird turbulent. Aber ich kann uns eins versprechen, Geschwister. Wenn wir uns an die Apostel halten, kommen wir durch. Und obwohl wir nicht im selben Sinne zum Fluch werden können, oder im ähnlichen Sinne können wir. Die Apostel werden auf besondere Weise zum Fluch und leiden auf eine Weise, die die Welt rettet und eigentlich erlöst. Für uns ist es nicht allgemein die Berufung, aber in ihnen haben wir auch einen Tod zu sterben, haben wir auch eine Kreuzigung, weil wir stehen mit ihnen. Und darum sagt der Schreiber zu den Hebräern, er fordert sie auf und sagt, lasst uns hinausgehen zu ihm. Lasst uns das Lager verlassen und zu ihm hinausgehen, seine Schmach tragend. Heute ruft uns nicht nur der Apostel Paulus zu, es rufen uns drei besondere Männer zu. Wir haben sie schon vorher erwähnt, nicht wahr? Wir kennen sie persönlich. Sie hängen und sagen, kommt zu uns und lasst euch mit uns kreuzigen. Wir werden noch ein Schriftwort zum Schluss lesen. Du sagst, wird Bruder Lane nicht durch dies irgendwie verringert oder verurteilt? Die Antwort ist nein. Wird Mose dadurch geringer gemacht, dass Christus das Gesetz erfüllt hat? Nein. Nein. Weil Mose war doch der die Beschneidung übertragen hat, nicht, oder gegeben hat. Und jetzt kommt Paulus und sagt, nein, ihr müsst nicht sein. Ist Mose dadurch weniger wert? Nein. Er hat genau das gemacht, was er in seiner Zeit machen musste. Genauso ist es auch jetzt. So, noch ein Schriftwort und dann schließen wir Galater 6. Danke für eure Geduld, Geschwister. Ich schätze es wirklich. Vers 12. Alle, 6 Vers 12. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst. Nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Es ging nicht um Heiligkeit. Es ging nicht wirklich um Gerechtigkeit. Es ging wirklich um sich zu schonen vor der Kreuzigung. Wir stehen vor derselben Versuchung. Es gibt einen leichteren Weg. Und ein Teil von diesem leichteren Weg ist, einfach bei dem zu bleiben, das wir schon bisher gemacht haben. Und sage, nein, mit dem bin ich vertraut, oder das kenne ich, dies ist mir angenehm, hier fühle ich mich wohl. Und ich denke, es ist sicherer und heiliger, wenn ich so mache und so bleibe. Und ich halte mich von dem anderen fern. Das ist mir neu, das ist mir unbekannt. Ich weiß nicht, dass wir das wirklich machen sollten. Ist das Heiligkeit oder ist das sich vor der Verfolgung zu bewahren? Ich glaube, es ist das Letzte. Wir haben Fleischlichkeit mit Geistlichkeit vertauscht oder verwechselt. Verwechselt, wollte ich sagen. War es damals nötig, um gerecht zu sein? Ja. Auch die Beschneidung war damals nötig, um gerecht zu sein. Ist sie jetzt noch immer gerecht? Nein. Nicht notwendig, um gerecht zu sein. Aber wir stehen unter dem Druck, dass wir mit dem Alten bleiben und nicht das Neue des Geistes, die Neuheit des Geistes annehmen. Wir möchten nicht ans Kreuz genagelt werden. Ich meine jetzt von unserem Fleische her. Das ist nicht angenehm. Wir möchten lieber nicht verflucht sein. Wir möchten lieber selig gepriesen werden als einer, der den Maßstab erhält und der das Gewissen der Gemeinde Gottes ist und sagt, nein, hier und so und so und so müssen wir machen. So waren diese Geschwister, die mit denen Paulus zu tun hatte. Aber Geschwister, heute Morgen sage ich euch, wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Und wir müssen über die Geschwister, wenn ich jetzt von Herrschen spreche, meine ich nicht Herrschen über die Sünde im Sinne von Tatsünde, obwohl Gott sei Dank, wir haben das auch. Aber wir müssen die Welt erobern. Die Apostel müssen die Welt erobern. Und wir können das nur machen, wenn wir mit ihm leiden. Lasst uns zu ihm gehen. Lasst uns außerhalb des Lagers gehen. Oh, Vers 13, vergessen davon. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Sagen, oh, der Bruder, der ist treu, der hält alles ein, was wir schon vor jahrzehntelang gesagt haben. Über den rühme ich mich, weil das ist genau, was es bedeutet, Gemeinde Gottes zu sein. Seht ihr den Parallel, Geschwister? Den Parallel? Is that right, brother? Diese Geschwister haben gesagt, oh, der ließ sich beschneiden. Guter Bruder, der ist treu. Der macht, was Mose sagt. So er gehört sich. Paulus sagt, nein. Ihr möchtet nur, dass die das machen, dass ihr verschont bleibt. Dass ihr nicht die Schmach tragen müsst. Dass ihr nicht verflucht werdet. Leiden ist mehr, als was wir uns vielleicht vorgestellt haben. Vielleicht sogar schwerer, als wir es uns vorgestellt haben. Aber die Herrlichkeit folgt darauf. Gott segne euch, Geschwister. Danke. Ihr wart sehr geduldig. Schätze wirklich eure Aufmerksamkeit heute Morgen. Gott segne uns, indem wir vorangehen und die Herrlichkeit Gottes erfahren wie noch nie zuvor. Wie noch nie zuvor. Amen.